Ja, dann herzlich willkommen zurück nach der wohlverdienten Mittagspause. Nächster Top, 44. Sitzung FAFB ist Nummer 13, der Peer zu IFR 16. Hatten wir ja schon begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Insbesondere haben wir ja auch mittlerweile eine Idee gemacht. Da kann gleich Peter Zimnok auch ein bisschen zu berichten, wie das alles so abgelaufen ist. Grundsätzlich mit Blick auf die Kommentierungsfrist müssen wir schauen, dass wir heute weitestgehend zurande kommen mit unseren geistigen Ergüssen. Insofern will ich jetzt auch gar keine große Vorrede weitermachen, Peter, und übergebe dann mal direkt an dich.
Ja, besten Dank. Ja, wie gesagt, Ziel der heutigen Sitzung ist die Verabschiedung der Stellungnahmen zum Request for Information im Rahmen des Peers zu EFS 16. Das ist die Sitzungsunterlage, die wir Ihnen übermittelt haben. Enthalten sind die in der 42. und 43. Sitzung geäußerten Einschätzungen und Ansichten. Und was Sven auch gerade erwähnt hat, haben wir am 26. September gemeinsam mit dem IASB, mit EFRAG, mit den Kollegen aus Österreich, also AFRAG, sowie der Schweiz, dem FAIR, eine Joint Outreach Veranstaltung durchgeführt. Und da sind auch Erkenntnisse eingeflossen. Das bezieht sich konkret aber nur auf zwei Punkte. Und auf die würde ich dann bei Frage 3 und 4 eingehen. Ansonsten hier aus der Runde waren ja einige auch bei der Outreach-Veranstaltung dabei. Von daher, glaube ich, brauche ich da gar nicht so viel dazu sagen. Die ISB hat eine kurze Einleitung gegeben zum Projekt an sich, zum Projektziel eines Peers. Danach sind wir vier Standardsetzer durch die Themenblöcke durchgegangen. Je nachdem, wer sich am meisten wohlgefühlt hat, hatten wir die Themen im Vorfeld verteilt. Und so sind wir dann auch durch die Veranstaltung gegangen. Ich würde mal sagen, also die Stimmen, die dazu kamen, waren einige wenige ausgewählte Teilnehmer. Das hatten wir ja auch schon einige Male so, dass viele nur zuhören, wenige sich berufen fühlen, etwas zu sagen. Wie gesagt, das, was an Stimmen gekommen ist, das haben wir entweder hier dann noch mit aufgeführt oder aber es bestärkte das, was der Fachausschuss ohnehin schon diskutiert hatte und was dann entweder von uns oder auch von den Kollegen teilweise als vorläufige Sichtweisen auch präsentiert wurde. Deswegen würde ich an sich mit der kurzen Vorrede jetzt auch auf die Stellungnahme übergehen. Und mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht mal die einzelnen Fragen nacheinander durchgucken und danach dann in der Gesamtschau sozusagen nochmal auf das Anschreiben eingehen. So, ich habe es mal geteilt. Ich hoffe, Sie können es alle sehen. Und dann wären wir quasi hier auch direkt bei Frage 1. Ja, Frage 1, dass wir sie im Text finden, ist halt, wie gesagt, wenig überraschend. Ihre geäußerte Einschätzung, dass der Standard grundsätzlich wie beabsichtigt funktioniert. Die inhaltlichen Regelungen sind eindeutiger. Das einheitliche Bilanzierungsmodell für den Leasingnehmer ist eine Verbesserung. Es wird auch nochmal dargestellt, dass die Umsetzung erwartungsgemäß sehr aufwendig war. Ansonsten aber auch der Hinweis darauf, dass es einen besseren Überblick über die vorliegenden Verträge gibt. Und der größte Kritikpunkt sind die laufenden Kosten, die vom IASB wohl unterschätzt wurden. Und deswegen sollte der IASB bei zukünftigen Standardsetzungsaktivitäten die Erwartung höherer laufender Kosten zugrunde legen. Was hier an der Stelle aber auch bereits etwas zusammenfassend festgehalten ist, und das wird sich dann in dem Anschreiben auch nochmal wiederfinden, ist, dass für die wesentlichen Sachverhalte Accounting Policies und Prozesse entwickelt wurden, die in der Praxis gut funktionieren, weshalb kein Bedarf an wesentlichen Änderungen identifiziert wurde und deswegen halt eben grundlegende Änderungen natürlich auch vermieden werden sollten. Wie gesagt, das ist der Tenor der Antwort zu Frage 1. Ja, meine Frage an Sie, fühlen Sie sich in den Einschätzungen da gut wiedergefunden oder haben Sie Anmerkungen inhaltlich oder zum Wording? Ja, in unterschiedlicher Deutlichkeit ist rübergekommen, dass keine Anmerkungen bestehen. Von daher gehe ich mal direkt zur Frage 2 über. Ansonsten, wenn was ist, wenn einem was einfällt, einfach melden. Genau, Frage 2 bezieht sich ja auf die Entscheidungsnützlichkeit von Informationen, die sich aus der Anwendung von Ermessen durch den Leasingnehmer ergeben. Da ist in der Antwort nochmal aufgeführt, dass Judgment ein regelmäßiges und wohl unvermeidliches Thema bei Standardsetzungsaktivitäten ist. Wir hatten ja auch besprochen, dass es einzelne Unschärfen gibt, beispielsweise in Bezug auf variable Leasingzahlungen und in Substance Fixed Payments, dass aber auch eine definitive Regelung nicht in allen Sachverhalten zutreffend wäre. Und zusammenfassend sozusagen nochmal, dass Judgment halt grundsätzlich notwendig ist und damit auch umgegangen werden kann, sei es durch die Ersteller, sei es durch die Prüfer oder auch durch die Analysten oder User. Wie gesagt, das ist so der Grundtenor zur Frage 2. Wie gesagt, rekrutiert sich aus Ihrer Einschätzung in der Fachausschusssitzung, wurde auch im Rahmen des Outreaches so bestätigt. Von daher jetzt die Frage, gibt es Punkte, die Sie ergänzen wollen? Auch wieder Wording-Fragen. Wie gesagt, Gelegenheit für Sie immer, Ihre Meinung da kundzutun.
Sven. Ich wollte nur sagen, du hast einen Lauf, Peter. Also insofern.
Ja, unterbrich mich nicht.
Ja.
Ja, machen wir mit Frage 3 weiter. Frage 3 bezieht sich auf die Entscheidungsnützlichkeit von Informationen über die Zahlungsströme des Leasingnehmers aus dem Leasingverhältnis. Und wir hatten da eigentlich im Fachausschuss als einzige Anmerkung zum Total Cash Outflow den Hinweis, dass es eine derartige Angabe für kreditfinanzierte Käufe nicht gibt, beziehungsweise diese nicht notwendig sei, obwohl Kauf- und Leasingentscheidungen eigentlich gleich behandelt werden sollten. Weshalb wir dann im Fachausschuss zum Ergebnis kamen, zu hinterfragen, ob die Angabepflicht nicht an sich verzichtbar sei. Das ist der eine Punkt, der hier aufgeführt ist. Und der zweite Punkt ist dann halt, wie angekündigt, einer aus dem Outreach-Event. Der bezieht sich auf IFRS 16, 59, wo notwendige Angaben für künftige Zahlungen für noch nicht ausgeübte zukünftige Verlängerungsoptionen anzugeben sind. Kritisiert wurde, dass diese Angabe sehr aufwendig sei und zudem wäre der Nutzen unklar, insbesondere weil es letztendlich zu einer Angabe einer wenig aussagekräftigen Gesamtzahl führt. Und weshalb dann aus der Runde, es war im Endeffekt nur eine Stimme, aber die hat das ausgeführt, weshalb die Angabe von Zahlungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums als sinnvoller erschien, beispielsweise innerhalb von 12 Monaten. Und das ist dann hier in dem letzten Absatz zu der Frage mal als Antwortvorschlag ausformuliert, sofern der Fachausschuss diesen Hinweis für transportwürdig oder bedürftig erachtet. Also ich höre zumindest keine Stimmen, die unbedingt dagegen sind. Von daher wäre mein Verständnis, dass wir es drin lassen können, weil es, wie gesagt, so aus der Runde im Rahmen des Joint Outreaches auch geäußert wurde. Ja, dann würde ich mal weiterlaufen und auf Frage 4 eingehen. Frage 4 bezieht sich auf die laufenden Kosten der Leasingnehmer aus der Anwendung der Bewertungsvorschriften, ist dementsprechend auch eine der zentralen Fragen des Request for Informations. Wir hatten ja im Fachausschuss besprochen, dass der laufende Aufwand insbesondere aus dem notwendigen Datenmanagement und der Pflege des Leasing-Tools resultiert, was sich nun aber auch nicht mehr ändern bzw. reduzieren lässt. Kritisiert wurde aber auch insbesondere der Aufwand für Themen, die nicht materiell sind. Und deswegen sollte der generell auch der ISB bei zukünftigen Standardsetzungsaktivitäten die Erwartungen höherer laufender Kosten zugrunde legen. Wir haben auch gleichzeitig noch Vorschläge mitgeliefert, wie denn eine mögliche Kostenreduktion eventuell erreicht werden könnte. Das eine bezieht sich auf die Erhöhung der Aufgriffsgrenze für Leasingverträge über Vermögenswerte mit geringem Wert, also die Low-Value Assets. Da hatten wir uns ja dafür ausgesprochen, die Aufgriffsgrenze, den Threshold zu erhöhen. Das ist hier im Standard niedergelegt. Und ein weiterer Vorschlag bezieht sich auch auf einen Punkt, der aus dem Outreach-Event entstammt. Da ist es so, dass die Nutzung des Grenzfremdkapitalzinssatzes, also der Incremental Borrowing Rate gemäß IFRS 16/26 angesprochen wurde. Und da wurde angemerkt, dass zwar laut dem IFRS 16 eigentlich erst der Zinssatz aus dem Leasingverhältnis genutzt werden muss und nur wenn dieser nicht readily determined werden kann, dürfte die Incremental Borrowing Rate genutzt werden. Im Ergebnis ist es in der Praxis aber so, dass die Nutzung der Incremental Borrowing Rate der Standardfall ist, allerdings immer erst nach längeren Auseinandersetzungen mit dem Prüfer, weshalb von mehreren Stellern recht vehement der Antrieb kam, dass das Wording des Standards geändert werden könnte, sodass quasi die Incremental Borrowing Rate als Standardfall genutzt werden darf, was dann eben die Auseinandersetzung oder beziehungsweise die Argumentation mit dem Prüfer deutlich vereinfachen und verkürzen würde und das von mehreren Erstellern, Praxisvertretern als sehr hilfreich erachtet werden würde. Das ist, wie gesagt, ja auch ein Punkt, der in dem Antwortvorschlag hinterlegt ist. Frage ist auch an der Stelle wieder, ob der Fachausschuss das sich zu eigen macht und diesen Punkt an den ISB weitergeben möchte. Ja, auch hier würde ich dann keine Gegenstimmen entnehmen. Marco Ebel, vielleicht eine Gegenstimme.
Nee, keine Gegenstimme, aber ich hatte nochmal, also wir haben unter dem Punkt 4 auch den Punkt gebracht, den wir, glaube ich, gerade diskutiert hatten, also mit diesen Extensions, allerdings ein bisschen mit einem anderen Zungenschlag, also wir hätten jetzt keine, sag ich mal, alternative Disclosure vorgeschlagen, sondern ob es die überhaupt braucht, weil ja diese Effekte sozusagen eigentlich dann berücksichtigt werden, wenn sie reasonably certain sind. Also die Frage, ob so diese Future Cash Outflows, ob das überhaupt einen Informationsnutzen hat. Also das war was bei der Frage vor, was wir da diskutiert hatten.
Ja.
Also das wäre jetzt nochmal zur Diskussion gestellt, weil hier ist jetzt so der Vorschlag, man sagt, wir können es im Prinzip anders gestalten. Ja, unser Zungenschlag wäre eher gewesen, braucht man die Angabe überhaupt, weil letztlich, wenn quasi diese Extensions reasonably certain sind, dann werden sie ja auch berücksichtigt, also in der Bilanzierung. Und was bringt im Prinzip dann im Umkehrschluss eine Angabe, die irgendwie sagt, es ist possible, ja. Also Aufsatzpunkt für uns war auch, das ist tatsächlich sehr komplex, ja, das zu ermitteln, aber die Frage ist es eigentlich, also welchen zusätzlichen Informationsnutzen hat die Information?
Ja, also geht quasi noch einen Schritt weiter als das, was genau. Jetzt hier im Entwurf drin ist. Von daher mal die Frage in die Runde, wie weit Sie da mitgehen wollen.
Finde ich einen guten Gedanken von Marco.
Ja, würde ich auch unterstützen.
Gut, scheint die mehrheitsfähige Meinung zu sein. Dann würde ich hier den letzten Satz nochmal umformulieren, eben nicht dahingehend, dass es auf einen bestimmten Zeitrahmen abgestellt wird, sondern dass man wirklich da nochmal die Grundsatzfrage stellt und eigentlich zu dem Vorschlag kommt, dass die Angabe verzichtbar ist, weil, wie gesagt, wenn es reasonably certain ist, dann ist es in der Bewertung berücksichtigt. Und wenn es nur possible ist, dann hat es halt auch wenig Informationsnutzen, wenn man alle Eventualitäten irgendwie ausführt.
Mhm. Vielen Dank.
Ja, danke auch. Genau, nur noch zur Sicherheit nochmal die Frage. Zu Frage 4, gibt es da noch Anmerkungen? Dann würden wir auch die Ergänzung mit der Incremental Borrowing Rate drin lassen. Gut, dann kommen wir zu Frage 5. Da geht es um mögliche Verbesserungen künftiger Übergangsvorschriften. Da hatten wir ja ehrlich gesagt nicht so viele Punkte dazu in den Raum geworfen. Das war bei der Outreach-Veranstaltung ganz genauso. Da gab es gar nicht viel Leidenschaft bei dem Thema. Unseren Hinweis, dass bei softwareintensiven Umsetzungsthemen künftig ein längerer Übergangszeitraum zur Verfügung gestellt werden sollte, der wurde aber unterstützt. Von daher, glaube ich, könnte die Antwort, so wie sie hier vorgeschlagen ist, dann halt auch quasi in Ihrem und auch im Sinne der Outreach-Teilnehmer sein. Gut, dem scheint so zu sein. Dann komme ich noch auf die letzten vier Fragen, die alle zum Fragenkomplex 6 gehören. Sind ja jeweils kurze Antworten, von daher schauen wir mal. Frage 1 bezieht sich auf die Anwendung von IFRS 16 mit IFRS 9 auf Mietkonzessionen. Wir hatten im Fachausschuss festgehalten, dass seit der Covid-Pandemie und im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld diese kaum zu beobachten sind. Dass aber im Sinne der Schaffung einer zukunftsfesten Lösung der ISB diesen Sachverhalt jedoch schon mal, sagen wir mal, präventiv klären sollte und für möglicherweise künftig auftretende Anwendungsfälle dann sozusagen schon mal klären sollte. Das ist ja auch in der Antwort so niedergelegt. Frage 6.2 bezieht sich dann auf die Anwendung von IFRS 16 und IFRS 15 bei Sale-and-Lease-Back-Transaktionen, konkret zur Beurteilung des Vorliegens einer Veräußerung. Da wurde im Fachausschuss angeführt, dass Verlängerungsoptionen häufiger zu beobachten seien und es an leasing-spezifischer Guidance mangelt, weshalb hier auf dies auch hingewiesen wird und angeregt wird, dass diese ergänzt werden könnte. Gut, kommen wir zu Frage 6.3. Da geht es um das Zusammenspiel von IFRS 16 und IFRS 15 bei Sale-and-Lease-Back-Transaktionen hinsichtlich der Erfassung von Gewinnen oder Verlusten. Die Grundsatzfrage nach der Beschränkung des Gewinns oder Verlusts, die wurde von uns als sachgerecht eingeschätzt. Es wurde angeführt, dass Anwendungsfragen in der Praxis beispielsweise bei der Umsatzrealisierung von Immobilien auftreten, insbesondere wenn der Verkäufer gleichzeitig der Erbauer ist, sowie bei Fällen von Mietkauf. Und das sind dann halt die beiden Beispiele, die hier in der Antwort auch mitgegeben werden. Gut, letztes Thema 6.4 ist ja die Frage nach sonstigen identifizierten Themen. Da hatten wir angeführt, dass die Identifikation des Leasingverhältnisses herausfordernd sein kann, insbesondere halt im Fall sogenannter Corporate Wrapper. Und das ist dann auch das einzige Beispiel sozusagen, was hier dann bei Sonstiges mit aufgeführt ist. Dann würde ich zu guter Letzt nochmal auf das Anschreiben eingehen. Im Endeffekt ist das natürlich das Best-of aus dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Deswegen lässt sich so als Gesamtschau festhalten, dass es halt eine positive Gesamteinschätzung gibt. Wie gesagt, die Kritik an den hohen laufenden Kosten ist nochmal aufgeführt. Als Verbesserungsvorschläge ist zum einen die Erhöhung des Thresholds für die Leases of Low-Value Assets enthalten und zum anderen der Verweis oder der Wunsch nach der direkten Zulässigkeit der Nutzung der Incremental Borrowing Rate. Und zusammenfassend wird aber auch nochmal darauf Bezug genommen, dass die bestehenden oder die Herausforderungen, die bestanden haben, in der Praxis gelöst wurden, dass kein tiefgreifender Änderungsbedarf identifiziert wurde, weshalb fundamentale Änderungen eben vermieden werden sollten. Ja, ich glaube, grundsätzlich ein sehr positiver Tenor, gute Gesamteinschätzung des Standards, zwei punktuelle Verbesserungsvorschläge und gleichzeitig aber auch verbunden mit dem Hinweis, dass man gerade als Ersteller doch höhere Kosten eingehen musste, dies aber schwer zu ändern sei. Gibt es Anmerkungen zum Anschreiben?
Ich finde die Stellungnahme und dann natürlich auch das Anschreiben gibt das Besprochene sehr gut wieder. Ich finde es eine sehr gute Stellungnahme. Danke dafür.
Sehr gern. So, ich hatte hier vereinzeltes Kopfnicken gesehen, von daher nehme ich das auch mal als Gesamtfazit mit. Und dann würde ich es mit der einen Anpassung von Marco Ebel hinsichtlich der Verlängerungsoption, dann würden wir es hier finalisieren und dann im Rahmen der Kommentierungsfrist bis zum 15. Oktober auch an EFRAG und insbesondere natürlich den ISB übermitteln. Super, dann herzlichen Dank nochmal von mir und ja, Sven, zurück zu dir.
Ja, von mir auch danke dir, Peter, und danke in die Runde. Dass wir jetzt so relativ smooth hier durchgekommen sind, überrascht mich eigentlich nicht, wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber es, glaube ich, hat sich auch ein bisschen jetzt einfach wiedergespielt, auch wie wir die öffentliche Diskussion wahrgenommen haben. Wir haben die 3 Stunden in der ÖD schon ziemlich punktgenau gefüllt. Irgendwie gelingt uns das ja immer wieder, aber es war in der Tat auch da so, dass eigentlich viele Themen relativ seicht, sag ich mal, durchgegangen sind und jetzt auch nicht so die ganz großen Schmerzpunkte bei den Peer und die Punkte, die relevant sind, die hatten wir in der Stellungnahme hier drin dort auch hochgekommen sind. Also das war schon eine runde Veranstaltung, glaube ich, insbesondere für die Ausrichtenden. Also ich habe auch da positives Feedback aus Österreich und der Schweiz bekommen und von EFRAG. Aber die ganz große Revolte hat sich da jetzt auch nicht angedeutet. Ne? Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass vielleicht auch der ein oder andere ohnehin ein bisschen skeptisch ist, wie viel bei dem Peer überhaupt rauskommt. Die Diskussion hatten wir ja nun auch schon mehrfach, was dann unterm Strich tatsächlich als Standardsetzung passieren muss. Und insofern habe ich da jetzt auch überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn wir das genauso, wie wir es heute besprochen haben, dann jetzt auch rausschicken. Ja, also insofern besten Dank und dann können wir damit den Tagesordnungspunkt meines Erachtens auch beschließen.